Dominik, ist dir dieses Raum, ist dir der Raum bekannt?
Ist bekannt, 10 Jahre her, Hochzeitsfeier hier gehabt.
Bist du noch glücklich?
Ja, Gegenfrage.
Ich habe auch hier gefeiert und auch geheiratet und bin auch glücklich. Max?
Vielleicht werde ich ja auch noch heiraten, ja, wenn es dazu kommt.
So schließt sich der Kreis.
Herzlich willkommen in unserem Podcast, die 5. Folge Wein hat kein MAD, die Episode in der alten Kälte. Ich begrüße den Dominik, unseren Getränkeprofi.
Willkommen zurück.
Ich begrüße unseren Max, den Leergutbu, das heißt Max 2.
So ist es, ja.
Leergutbu von einem Konkurrenzbetrieb Edeka. Danke, dass du eingesprungen bist.
Sehr gerne.
Und ich begrüße natürlich der hier den Schlüssel zu dieser schönen alten Kälte hat. Ich begrüße Carsten Meyer, der Macher und Schaffer, der hier das ganze Ding am Laufen hält. Danke, dass du uns eingeladen hast.
Sehr gerne.
Genau. Carsten, du nennst auch deinen Betrieb Pfarrhausgeischle. Erzähl uns doch mal, spukt es hier noch in dieser Kälte oder wo spukt es denn? Oder hast du den Geist schon vertrieben?
Nee, vertrieben haben wir nicht. Spuken tut es in der Kälte manchmal auch, aber das liegt ja nicht am Geist, das liegt an was anderem, glaube ich. Nein, wir sind vor, wie viele Jahre ist jetzt her? Vor gut 15 Jahren, glaube ich, behaupte ich jetzt einfach mal, ja, sind wir hier nebendran, neben der Kälte eingezogen in das alte Pfarrhaus.
In das alte Pfarrhaus, okay.
Genau. Das war, soweit ich es so richtig in Erinnerung habe, auch das erste Pfarrhaus in Biedekheim, weil das Ganze hier bildet so den historischen Ortskern. Deswegen hier die Kälte, direkt nebendran die Kirche, das alte Pfarrhaus und dann das Areal drumherum, der Burghof.
Das war mal früher eine Burg.
Ja, genau.
Das war die Biedekheimer Burg.
Genau.
Ah, okay. Wir sind ja hier, ich habe gelesen, 1542. Also historisch ist das wirklich, sind einige Jahrhunderte, die wir hier schon Wein machen. Und meine Frage, diese Kälte, es gibt ja viele Kältern, aber ich habe gehört, diese Kälte wird noch auch richtig zur Traubenannahme benutzt. Erzähl doch mal, wie das so stattfindet.
Ja, also wir haben Zeitraum vom August, sage ich jetzt mal, bis Anfang November ist die Kälte hier für den Biedekheimer Weinbau reserviert.
Ja.
Im August wird aufgebaut, alles ausgeräumt, kommen die ganzen Maschinen. Also die Stadt Biedekheim hat, Gott sei Dank, da auch keine Kosten und Mühen gescheut und hat uns mit den entsprechenden Maschinen immer weiter versorgt. Ist natürlich auch viel kaputt gegangen im Laufe der Zeit.
Aha.
Und ja, wie gesagt, kommt dann alles hier in die Kälte, steht ja alles voll mit
Zubehör. Darf hier jeder Trauben abliefern oder sind das nur Biedekheimer Winzer? Ist das jemand, der aus Löschgau herkommt, der sagt, du, ich habe ein paar Trauben, darf ich kommen? Oder sagst du, nein, du bist ein Löschgauer, tut mir leid, geht nicht?
Also nein, würde ich nicht tun. Im Zweifelsfall darf er natürlich auch hier seine Trauben abbringen. Ja. Mittlerweile sind wir eigentlich um jeden froh, der seine Trauben bringt. Ist leider nicht mehr so viel.
Ja.
Zu den Zeiten, wo das hier noch mein Vorgänger gemacht hat, der Herr Volz, dem auch der besagte Burghof, von dem ich gerade erzählt habe, mhm, war früher ein sehr gutes Restaurant, gibt es leider nicht mehr, gemacht hat. Da ständen die hier wirklich einen Kilometer weit mit ihren Schleppern und den Trauben,
okay,
und haben gewartet, bis sie endlich drankommen.
Okay. Das sind alles Winzer, die dann ihren Wein selbst vermarkten und ausbauen. Das sind keine Winzer, die die Weine in eine Genossenschaft bringen.
Genau. Nee, die Genossenschaften mögen das auch nicht. Also wenn du einen Weinberg hast und bist bei der Genossenschaft, dann kriegst du auch noch mit Ausnahmegenehmigung die Möglichkeit, dass du für dich selber zu Hause was ausbaust. Aber Selbstvermarktung ist ja nichts.
Okay, du hast uns einen Wein mitgebracht. Den wollen wir auch mal hier verkosten mit dir zusammen. Und ich schenke den ein. Es ist ein Trollinger aus alten Reben.
Ja, die Reben haben mittlerweile gut 45 Jahre auf dem Buckel.
Trollinger alte Rebe. Schon mal probiert, Max?
Nein, noch nie probiert, noch nie getrunken, nein.
Okay. Dann schenke ich hier nochmal ein. Wir haben auch Gäste hier. Das ist die Elke, deine Frau und ein guter Freund, der
Manuel.
Manuel, der auch immer bei dir im Herbst schwer hilft.
Genau.
Schön, dass du da bist, Manuel.
Hallo.
Und die erste Frage gilt natürlich unserem Getränkeprofi.
Wie ist das Etikett?
Dominik, sag was zu dem Etikett. Gefällt dir das Etikett? Was sagt dir das? Es sind mehr Informationen drauf. Du sagst ja immer, gib mir drei Dinge.
Wieso ist doch alles drauf? Was will es? Es ist schlicht.
Okay.
Gut, hier steht ja ganz viel kleinen Pfarrhausgeischle. Aber es steht drauf, was es ist. Nicht viel nackte Frauen, nicht viel irgendwelche Weinberge oder Schlösser, sondern das, was drauf muss, ist drauf.
Frage, Bietigheimer Schalkstein. Das ist, was für eine Weinbergslage ist denn das?
Also die Großlage hier generell, die wird Schalkstein genannt. Die erstreckt sich nicht nur über Bietigheim, die geht, habt ihr mich kalt erwischt, keine Ahnung, aber relativ weit.
Ja.
Der Wein selber ist vom Dürren Berg. Das ist schon mal Bietigheim von der Altstadt hochguckt. Sieht man das gleich?
Das ist eigentlich die beste Lage, der Dürrenberg.
Eigentlich schon, ja.
Weil du schreibst es nicht drauf. Darfst du es nicht drauf schreiben? Oder warum jetzt so eine Lage, Bietigheimer Schalkstein, der eigentlich doch bis nach Besigheim und bis nach Löschgau gehen darf?
Ja, nee, Dürrenberg durfte ich erst dann draufschreiben. Da müsste die Stadt das, glaube ich, auch wirklich beantragen, dass man. Das ist sehr kompliziert mit dem Weinrecht mittlerweile, muss ich wirklich sagen. Je kleinteiliger das wird, die Bezeichnung, umso detaillierter muss, glaube ich, die ganze Geschichte sein. Also da bin ich auch nicht so ganz firm drin.
Dann erhebe ich mal mein Glas.
Bin zufrieden mit
Schalkstein. Stoße mal auf unseren Podcast an. Wein hat kein MHD. Heute in der Folge Alte Kelter.
Oh, klingt gut.
Ja. Max, ich hoffe, dass du die gleiche gute Zunge wie unser Max aus dem Lehrgut hast.
Ich hoffe es.
Du bist der Erste, der bitte riechen und schmecken kann und sagst, was schmeckst du? Ist das was? Ist das ein Semsekrebsler oder ist das ein Grand Cru?
Darauf kann ich nicht antworten, weil ich nicht weiß, was das bedeutet, aber
kommt später noch.
Den kann ich Abhilfe schaffen, weil Semsekrebsler habe ich nämlich wirklich einen vor dem alten Pfarrhaus wachsen. Erzähle ich nachher noch kurz was, das ist auch eine ganz lustige Geschichte.
Okay. Jo, wie, was sagt uns der Wein?
Wirklich sehr gut, ist fruchtig, also er ist nicht unfassbar stark vom Geschmack, dass man sagt, wow, das überwältigt einen, aber er ist, schmeckt mir sehr gut, wirklich.
Ich sag nochmal was auf dem Rückenetikett, er hat 11,5 Volumenprozent Alkohol, also kein so schwerer Wein, er ist aber trocken ausgebaut und wie gesagt aus alten Reben. Dominik, hast du dir schon eine Meinung gebildet?
Ich finde es ein sehr leichter Wein, so ein guter Alltagswein, wenn man das so sagen kann, ne? Weil Rotwein ist immer so
am Nachmittag
relativ, ja. Ich finde ihn auch mal abends zum Abendessen, wo ich jetzt keinen dicken, schweren Lemberger, Syrah und Co. will, dann finde ich das
und schön leicht. Carsten, das sind deine Trauben vom Dürrenberg, das heißt die beste Lage. Diese Trauben kommen mit deinem Freund zusammen hierher in die Kelter?
Die kommen hierher in die Kelter, ja.
Und wie kann man sich das vorstellen? Wie habt ihr eine Presse dann da? Wie macht ihr diesen Wein? Als Nebenerwerbswinzer seid ihr eigentlich Profis oder sagt ihr, so wie wir können, machen wir das?
So wie wir können, machen wir das und es macht auch Spaß. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben hier dann, im Podcast sieht man das jetzt halt leider nicht, aber die Kelter hat an der Seitenfront drei relativ große Tore und da ist dann das vorderste dann auf, da steht dann eine sogenannte Schnecke. Aha. In die Schnecke wird der Wein dann quasi vom Wagen dann halt aus reingeladen, hochgepumpt und kommt dann in die Abwehrmaschine.
Werden die Trauben nochmal gewogen, dass denn die einzelnen Winzer kommen, die sagen, du, ich will jetzt genau wissen, wie viel ich da geerntet habe, oder sagst du einfach, komm her, wir machen hier die Trauben in die Presse und das ist gut oder bist du genau?
Ja, ich muss auch genau sein, weil die Stadt Bietigheim erhebt da auch dementsprechend dann einen gewissen Satz darauf. Also wer seinen Wein hierher bringt, der muss dann zahlen pro Tonne Trauben. Mhm. Gewogen wird es dann, nachdem es aus der Abwehrmaschine rauskommt, dann im Zuber drin ist, also wir dann die angequetschten Trauben haben.
Ja.
Und dann kommt das Ganze, sieht man dann auch hinter mir, ist so ein bisschen verdickt mit dem braun im Verschlag, noch eine richtig schöne alte Waage.
Aha, okay.
Und da fahren wir dann drauf und stellen die Gewichte noch ein. Und dann wird der Wein gewogen, wird alles genau notiert. Wir werden anfangs gleich die Öchsle gemessen. Mhm. Und je nachdem, was kommt und wie der Zustand da droben ist, wird es dann auch schon gleich ein bisschen angeschwefelt etc.
Was hast du schon, weil du gesagt hast, Zustand der Trauben. Es gibt so einige Winzer, die sagen, okay, mir egal, was da in den Zuber reinkommt, ich nehme alles. Hast du schon was abgelehnt?
Nein, das musste ich noch nicht machen bis jetzt.
Ja.
Gott sei Dank.
Aber du bist doch eigentlich, ich kenne dich so ein bisschen, auch ein sehr genauer. Legst du Wert auf Qualität?
Ja, durchaus. Also wir reduzieren bei uns auch dementsprechend oben im Weinberg. Also da, wo andere, sage ich mal, aus dem Weinberg 1,5 Tonnen rausholen, da ernten wir gerade mal 500 Kilo.
Dominik, du hast ja schon ausgetrunken. Also ich habe das Gefühl, der schmeckt dir wirklich. Carsten, hast du noch eine zweite Flasche? Mhm. Oder ist das die einzige, die wir heute...
Nee, habe ich hingestellt und zur Not habe ich auch noch genug im Keller.
Eine Frage, jetzt für mich auch ein bisschen historisch. Du hast ja diesen Weinberg übernommen. Du hast mir mal erzählt von demjenigen, ich will jetzt nicht sagen, das hast du ihm versprochen, dass du ihn übernimmst. Es waren sehr bekannte Bietigheimer, die auch immer geholfen haben. Kannst du ein bisschen was aus der Historie sehen? Warum hast du ihn übernommen? Weil du bist ja beruflich eigentlich jetzt für die Stadt Stuttgart unterwegs. Das heißt, es ist ein Nebenerwerb. Das heißt, du musst das hier nicht machen, aber du machst es. Woher kommt die Intention, dass du es machst?
Also Geld verdienen ist schon mal nicht, das kann ich gleich von vornherein sagen.
Also du wirst nicht reich?
Nein, reich werde ich definitiv nicht
deswegen,
damit.
Ja, deswegen reich heiraten. Genau. Also deswegen reich heiraten.
Ach, der Otto, stimmt ja. Genau, der Otto.
Ja, nee, es ist, das hat sich wie so vieles durch ganz viele, ich sage es mal, glückliche Zufälle ergeben. Wir haben eine Zeit lang früher nebenher auch noch eine Schnapsbrennerei betrieben. Mhm. Das Ganze geht wirklich zurück, da muss ich jetzt einfach ein bisschen länger ausholen.
Der Podcast 3 Stunden später.
Genau.
Carsten, du hast Zeit. Eine Frage noch. Es sind Monde hier drauf auf dem Etikett. Die sind mir jetzt erstmal. Was ist denn das? Bist du Anthroposoph? Bist du mondsüchtig? Oder sagst du dir?
Wird ich lustigerweise immer wieder gefragt.
Ja.
Und wenn ich dann die ganz einfache Antwort drauf bringe, sind die Leute stellenweise dann enttäuscht, weil es eben doch kein anthroposophischer Wein ist.
Ja.
Nee, meine Tochter heißt Luna und
schön.
Ich habe halt was gebraucht, wo da noch irgendwie ein bisschen was Bildliches mit reinbringt. Dachte ich, ne? Gar keine schlechte Idee.
Ja, ist auch schön. Ist ein kleiner Gimmick, gefällt mir gut. Ne, Dominik, du als Getränkeprofi würdest sagen, ja, das ist toll. Wir brauchen einfach Informationen. Ne? Und wenn es nur ein
Aber ich mag das, wenn da so eine Geschichte dahinter steckt.
Ja.
Das ist wie beim letzten Mal mit Mia.
Jetzt die Frage, hat die Luna auch mal Hand angelegt oder
Also passiert auf freiwilliger Basis.
Okay, sehr schön.
Weil es ist schon, das darf ich, kann ich auch schwäbisch reden.
Das ist schon scheiß. Wird übersetzt der Podcast, kein Problem.
Das ist nämlich schon scheiß Geschäft da oben.
Ja.
Nein, also da würde ich auch niemanden dazu zwingen, wenn sie selber mal die Eigeninitiative da ergreift und sagt, nehme ich interessiert es einfach mehr. Dann ist wieder herzlich willkommen. Aber ich würde es nie sagen, du musst da jetzt mit. Ich kenne das von früher aus dem Bekanntenkreis.
Ja.
Im Schwäbischen hat eigentlich jede Familie so eine eigene Weingart gehabt.
Mhm.
Und ja, die Kinder sind dann wirklich Samstag morgens dann raus und dann ging es los. Entweder mit der Fräse, mit der Hacke, mit der Spritze oder sonst irgendwas. Ja, die Weinlese war dann noch das Schönste bei der ganzen Geschichte. Aber das war schon Knochenarbeit.
Ja, du bist ja auch, ich sage jetzt mal, du bist jetzt kein Anthroposoph, du bist auch kein Bio-Winzer, aber ich weiß von dir, dass du auch wirklich sehr nachhaltig unterwegs bist. Das heißt also, das sind ja Steillagen, nur mit der Hacke und Schere. Du spritzt auch deine Reben nicht, das heißt die Böden nicht ab, du gehst wirklich mit der Sense rein.
Genau.
Du hast mir auch erzählt, was mittlerweile alles dort auch wächst.
Mhm.
Erzähl doch ein bisschen was von deinem Weinberg. Wie groß ist denn der?
Also der Weinberg selber hat knapp über 10 A.
10 A. Dominik, rechnen wir mal. 1 A sind 100 Quadratmeter, das heißt...
Das muss der gute Junge machen, der rechnet auch den ganzen Tag.
Okay. Also 1000 Quadratmeter.
Ganz genau.
Okay. Ja. Genau. Mit Trockenmauern, klassisch, Trockenmauern, wie wir das so auch kennen.
Mhm. Alles schön steil.
Okay. Und jetzt hatte ich dich ja ein bisschen unterbrochen, wenn du vielleicht noch 2, 3 Sachen von deinen Vorgängern erzählen
könntest.
Also, ich sage jetzt mal, kurz halten.
Mache ich.
Und einfach so, ich weiß, dass der ehemalige Bürgermeister, der Herr
List,
auch immer schwer geholfen hat. Mhm. Er ist ein Kunde von uns. Hier in dem Podcast möchte ich ihn mal begrüßen. Oder ich möchte Hallo sagen. Und,
Hallo.
Ja, immer noch tapfer, immer noch grad. Aber ich weiß, dass er bei dir immer geholfen hat. Mhm. Wer hat denn da auch noch geholfen oder wem gehörte der Weinberg?
War es der August Bauer, lebt leider mittlerweile nicht mehr. Mhm. Und wir haben uns damals kennengelernt beim Gerhard Volz, der wo früher die Kälte hier mitgemacht hat, von dem ich auch die Brennerei hatte, von der ich gerade schon berichtet hatte. Wir haben uns in einem Brunkhof am Stammtisch gesessen und so wie ich damals zum Brennen gekommen bin, bin ich dann irgendwann auch zum Weinberg gekommen, wenn mich gefragt hat, würde mich mal interessieren, ich komme da mal mit hoch. Und dann meinte, dann kommst du mal mit zur Lese. Mhm. Und dann war ich da mit dabei und da war die ganze High Society für Bietigheim da oben unterwegs und habe da oben gelesen. Da habe ich schon nebenher Würstchen gebraten. Und ja.
Gibt es da auch eine kleine Hütte?
Wenn ich da ist eine kleine Hütte dabei.
Oh,
da haben Sie die Alten früher, da haben Sie die Alten früher zum Binocken getroffen. In Fachkreisen wird es der wilde Löwe genannt.
Der nächste Podcast im Sommer?
In der Hütte.
Hütte. Machen wir gerne.
Ja.
Draußen? Blick dann auf die Enz.
Ja. So, auf die ganze Bietigheimer Altstadt. Der Blick da oben ist phänomenal.
Phänomenal.
Genau, deswegen der...
Da sitzen dann die jungen Leute und trinken Red Bull, ist das richtig?
Wenn ich Pech habe, ja. Wenn ich Glück habe, nehmen sie die Dosen mit, machen wir es mal so.
Bringen dann beim Edeka das Pfand zurück.
Ja, so ist es.
Genau. Manchmal denke ich mir, ich lasse das mit den Trauben, mit dem Leergut, für den ich weiter mehr Geld.
Ja, okay.
Ja, nein, und dann hat sich das halt einfach so ergeben. Irgendwann habe ich gemeint, der August war halt auch schon sehr alt damals, über 80. Mhm. Und er hat gesagt, ich helfe dir da ein bisschen. Und ja, er hatte auch niemand von der Verwandtschaft, wollte das keiner weitermachen. Mhm. Und irgendwann habe ich gemeint, wenn du den haben möchtest, dann könntest du den haben.
Ja.
Und habe ich ihn auch bekommen.
Hast du was bezahlt oder hast du gesagt, ich mach's, ich erbarme mich?
Nein, das
oder,
ist nicht.
Oder
ich wollte auch, ich war von dem Ausblick aus schon völlig überzeugt und dachte aber, meine Frau, die springt mir bestimmt ins Gesicht. Das kommt auch dann mit dem Weinberg daher. Dann haben wir auch eine Streuobstwiesen.
Schatz, ich habe einen Weinberg gekauft.
Genau.
Und, okay, haben wir nicht noch andere Sorgen?
Schön. Nee, war... Ja, am Anfang war es ja wirklich stressig, aber hat sich dann alles auch zum Guten entwickelt. Schade war halt, dass der August dann relativ schnell gestorben ist. Mhm. War wirklich sehr, sehr schade.
Er konnte es also nicht wieder so miterleben, wie gut du das gemacht hast.
Aber ja, am Anfang noch ein kleines bisschen, aber dann...
Er schaut auf jeden Fall ab und zu mal.
Das hoffe ich doch, ja. Ich glaube, er ist ja bestimmt ganz glücklich, was wir dann mittlerweile fabrizieren.
Okay. Also ich muss auch sagen, du machst einen guten Trollinger und sag doch noch ein bisschen was Trollinger. Ist das jetzt, ich muss sagen, wir machen unseren Trollinger immer so schlecht. Er macht viel Freude, es ist ein leichter Wein, ein eleganter Wein.
Unterschätzt.
Es ist hältst du zum Trollinger oder sagst du, komm, jetzt ich will andere Rebsorten, ich will einen Cabernet Franc, ich will einen Merlot oder bist du jemand, der sagt, ich bin Schwabe, der Trollinger gehört zu uns?
Also der gehört auf jeden Fall zu uns. Es ist natürlich wirklich schwierig, ihn mittlerweile an den Mann oder an die Frau zu bringen, weil der Markt ist einfach nicht mehr so da. Also du kannst nicht mehr in diesen Mengen verkaufen. Und wenn du verkaufen willst, dann musst du halt auch eine entsprechende Qualität haben. Deswegen reduzieren wir auch so stark da oben. Und ich denke, das funktioniert auch. Ja, ich meine, der Trollinger ist halt, wie er vorhin gesagt hat, ist ein relativ leichter Wein. Den kannst du im Sommer auch mal eiskalt trinken. Als Schorle ist ja auch perfekt. Und abends zum Festbier, so wie es im Schwäbischen halt ist.
Da bräuchten wir vielleicht aber das richtige Wasser dazu.
Ja, genau. Und die richtigen Gläser.
Die richtigen Gläser und das Ochsenschorle. Und liebe Grüße an unseren Roland Völl, der jeden Donnerstag in seiner Sportkneipe ein Ochsenschorle trinkt. Aus dem Riesling. Und das Löwensteiner Wasser dazu.
Ich bin kein Fan von Rot. Rotschorle.
Rotschorle. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Also wie gesagt, eine spannende Sache, der Trollinger gehört dazu, uns gefällt er. Mein Thema ist doch, ich lese immer einmal im Jahr, dass der Bürgermeister in das berühmte Weinregister die Erntemengen reinschreibt. Bist du verantwortlich für die Erntemengen? Bist du derjenige, der das ihm übermittelt? Erzähl doch ein bisschen was über den Weinregister, das ja eigentlich sehr berühmt ist. Es liegt im Hornmoldhaus aus, in dem Museum. Und hat, glaube ich, fast wie viele Jahrgänge sind dort hinterlegt? 300 Jahrgänge?
Boah, mindestens. Ja.
Mindestens. Ne? Ja. Erzähl doch ein bisschen was dafür, weil ich glaube, das ist interessant.
Ja, schon. Also der Großteil, sage ich mal, wo ins Weinregister eingetragen wird, ist eigentlich von den Wengerdern, die ihren Wein in der Genossenschaft abliefern, haben wir auch noch relativ viele hier.
Das heißt also, diese Mengen werden auch...
Die werden auch mit.
Nicht nur deine Mengen?
Nein, nicht nur meine Mengen. Okay. Die kommen quasi auch mit rein. Mhm. Und das, was wir hier natürlich verarbeiten, das ist mal mehr, mal weniger. Je nachdem, wie das Jahr natürlich war und der Infektionsdruck, sage ich jetzt mal, durch die Pilzkrankheiten.
Ja.
Weil das ist in der Stelllage natürlich immer sehr schwer.
Ja.
Weil da kann es halt schon mal sein, dass du dann ein Jahr hast, da kommt dann nur noch 50% weniger hier an.
Okay. Das heißt also, auch hier ist es mittlerweile so, dass das richtige Spritzmanagement schwierig ist. Ihr habt aber, was ich gehört habe, mittlerweile auch eine Drohne.
Ja. Dank der Stadt.
Dank der Stadt. Habt ihr auch die Winzer, die auch das Know-how haben, oder bist du der Einzige, der eigentlich so ein bisschen sagt, du, ich mache das hier, aber es könnten auch andere Leute mehr Know-how haben, mehr Leidenschaft entwickeln? Oder gibt es andere Winzer, die wir auch nennen dürfen, die gut sind?
Ja, sicher, dürfte
den. Ja. Sollen wir den Podcast hier noch den einen, sag mir mal so einen Namen, wo man sagt, du, der macht das hier richtig gut.
Du meinst das speziell aus Bietigheim oder ein bisschen weiter gefasst?
Bitte, ruhig mal den Podcast als Werbung für andere Winzer nehmen.
Okay, also hier aus Bietigheim, da gibt es leider nicht viele, also zumindest die, wo es selber machen.
Ja.
Es gibt auch den Markus Zahner,
okay,
der hat auch relativ viel Steillage und macht auch einen sehr guten Wein. Dann gibt es noch den Stefan Muck von nebendran, der übrigens auch mit ihm zusammen mache ich hier die Kelter für die Bietigheimer. Also wir sind bald quasi beide so die
Der führt auch den Stadtbesen,
was ich Der führt auch den Stadtbesen, genau. Lohnt sich auf jeden Fall mal ein Besuch.
Mhm. Der nette Postcard, der nächste Podcast.
Ja. Im Besen.
Im Besen?
Im Besen.
Also, lieber Stefan Muck, na, wenn du diesen Podcast anhörst, wir klopfen mal an die Tür. Vielleicht gibt es einen Roschbraten.
Nee, Roschbraten gibt es keinen.
Gibt's keinen.
Nee, aber ein Fleischnachschlag.
Spätzle? Was gibt es denn da?
Den Kartoffelsalat kann ich empfehlen.
Ja? Kartoffel, ja. Ja, Besen ist ja was ganz Besonderes, oder? Hier so, kennen das die Leute außerhalb von Württemberg, der Besen? Ich glaube, woanders, da heißt es in Österreich Burschenschanken. Und dann auch noch...
Straußenwirtschaften
sagen viele, also nur, dass wir, auch wenn wir außerhalb von Württemberg gehört werden, weil unser Podcast heißt
die Leute ja, denken, was mache ich mit einem Besen?
Was mache ich mit einem Besen?
Der Hofkehren.
Kehrwoche ist auch nur so ein schwäbisches Ding.
Sagt zwei Worte zum Besen. Was kann ich, wenn ich in den Besen gehe, was kann ich erwarten?
Im Besen ist, also so wie ich es aus der Kindheit noch kenne, das saß man früher noch im Wohnzimmer des Wengerders oder des Bauern.
Mhm.
Die Großmutter saß noch daneben dran und hat Kartoffeln geschält und in der Küche stand ein Riesentopf, da war dann Leberwurst und Blutwurst drin und Sauerkraut. Ah. Heutzutage ist das alles ein bisschen professioneller geworden, aber die Besenwirtschaft sind so eigentlich hier nicht mehr wegzudenken. Wir haben hier, wenn ich ein bisschen, also einen Kilometer von Bietigheim weggehe, gibt es auch einen ganz tollen Besen, der Fritz Funk.
Wie macht der noch, der Fritz Funk? Man hört ja, da kann man sogar einen Syrah von ihm offen Ausschank bekommen.
Ja, das ist richtig.
Ist ja legendär, würde ich jetzt sagen. Und was interessant ist, muss ich dazu sagen, weil ich ab und zu mal auch nicht nur den Roschbraten gerne esse, sondern auch was Vegetarisches. Und der macht auch so eine schöne Caprese. Also das ist wirklich ein innovativer Besen, oder?
Schon, und wir hoffen eigentlich jedes Jahr immer wieder oder freuen uns, wenn wir dann lesen, dass er doch wieder auf hat.
Ja.
Und wir hoffen auch dieses Jahr.
Okay, sehr schön. Okay. Dann trinke ich mal auf die Besenkultur, erhebe mal deinen guten Trollinger und im Podcast Wein Zum hat wohl. Kein MAD, lass die Gläser klingen.
Zum wohl.
In der Folge, in der alten Kelter. Heute hat der Schlüssel zur alten Kelter der Carsten Meyer. Und ja, es ist eine spannende Geschichte, was, glaube ich, auch nicht so viele wissen. Was können wir denn machen, damit wir eigentlich, Bietigheim ist hat eine berühmte Altstadt. Bietigheim ist wohlhabend, einige Firmen, Weltmarktführer. Wo hakt's denn? Wen müssen wir ansprechen? Muss man sagen, Leute, das ist ein Kulturerbe. Bietigheim ist meines Wissens auch sehr wohlhabend durch den Weinbau geworden. Und jetzt sind wir wirklich doch in einer doch schwierigen Krise. Die Stadt natürlich fördert hier deine Kelter, aber Grasen aus deiner Sicht. Sag doch mal so ein paar Worte. Du kannst auch ehrlich sein. Es hört diesen Podcast mittlerweile, hören einige, aber so viele sind es nicht.
Noch nicht.
Noch nicht, aber.
Ja, meint, ihr müsst keine Angst haben, dass ich aus der Kälte getrieben bin. Nein, hätte ich auch nicht. Ja, ich denke, das ist wie bei vielen generell ist erstmal ein Vermarktungsproblem. Wir sind halt, was die Sortenwahl angeht, im Schwäbischen halt mittlerweile leider etwas vorbelastet, eben durch den Drollinger. Davor war es zwischendrin einmal der Kerner, den hat man quasi auch tot geredet. Mhm. Jetzt ist halt gerade der Drollinger an der Reihe. Ich hoffe aber nicht, dass es hinbekommen werden, weil ich habe auch schon gehört, dass man stellenweise auch in wirklich guten Besenwirtschaften, etwas außerhalb Richtung Stuttgart, lege ich für einen guten Drollinger, das ist dann wirklich phänomenal, da denkt auch keiner mehr, dass es ein Drollinger ist, dann auch schon mal 8, 9 Euro für einen Viertel hin.
Das heißt also, war eigentlich der Drollinger immer zu billig? Ist unsere Gesellschaft so, dass wir sagen, Drollinger, ja, mehr als 3,99 gebe ich für einen Drollinger nicht aus. Ist das so ein bisschen die Alten, die sagen, ja, das ist mein Viertelschlotzer, würde ich jetzt sagen. Müssen wir nicht daherkommen, dass wir sagen, du hast so viel Handarbeit in deinem Steillagenweinberg Dürrenberg und ich möchte doch auch das wertschätzen. Aber mit 3,99 schätze ich das nicht wert. Das heißt also, zeig uns doch mal ein bisschen was. Was gibt es denn so für Kosten, dass man sagt, wie viel Wert muss ein Wein haben, damit du sagst, ich bin ein glücklicher Winzer?
Ja, also wenn ich wirklich ein glücklicher Winzer sein möchte und natürlich, wenn die Qualität im Glas stimmt, dann müsste ich bei Steillagenwein also schon Richtung 10 Euro pro Flasche tendieren. Alles andere ist utopisch, weil allein die Kosten für Befliegung jetzt mit Drohne und auch Spritzmittel ist schon dementsprechend. Dann muss ich den Weinberg, wenn ich halt auch nicht so viel Chemie verwenden möchte, so wie ich das mache, muss man halt viel Handarbeit machen. Man läuft dann stellenweise 4-5 Mal dann mit der Motorsense durch den Weinberg. Ist auch nicht so einfach, weil ich möchte meine Reben auch nicht abnehmen. Das heißt, du musst das immer schön chirurgisch dann zwischendrin dann machen, dass das funktioniert. Ja, und dann ist natürlich halt auch die Arbeitszeit.
Ja, und du hast ja auch Helfer wie den Manuel. Zahlst du ihm was oder sagst du, du kriegst mal 2 Flaschen Drollinger, das muss reichen. Das heißt also, ein Freundeskreis ist, glaube ich, wichtig.
Der ist sehr wichtig,
ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, ja, es gibt ja den berühmten Satz, was nichts kostet, das ist nichts. Das heißt, diese berühmte Wertschätzung.
Brauchst halt die Kundschaft dafür.
Die brauchst die Kundschaft dazu. Aber ist es denn nicht auch von der Stadt von großer Interesse? Jahrhunderte hat man in der Stadt im Weinregister das jedes Jahr eingetragen. Und jetzt sieht man, dass der Weinbau so schwierig ist. Muss sich nicht die Stadt ein bisschen mehr engagieren? Also sie engagiert sich, aber ist nicht so von deiner Seite, wo du sagst, komm Leute, Gemeinderat, jetzt Butter bei die Fische.
Ja, ich arbeite selber in der Landeshauptstadt. Und also ich kenne die beiden Seiten der Medaille. Man schreit immer relativ schnell, die Stadt muss es irgendwie richten.
Ja.
Das ist halt immer nur so die halbe Wahrheit. Ein Stück weit ist natürlich auch, sag ich mal, die Bietigheimer Bürger halt auch gefordert. Jetzt nicht, dass sie im Weinberg arbeiten, aber dass sie halt auf die regionalen Produkte setzen. Weil ein Trollinger oder ein Riesling jetzt von hier zu kaufen, unterscheidet sich preislich jetzt nicht so viel, als wenn ich jetzt einen von der Mosel hole oder wie auch immer.
Ja.
Also das wäre mal das Erste. Und die Stadt tut eigentlich auch schon relativ viel. Ist bestimmt noch ausbaufähig, also da haben wir schon noch Luft nach oben. Aber es ist natürlich halt auch früher oder später alles eine Kosten-Nutzen-Frage. Man muss das schon dann auch mal unterscheiden. Das Geld ist knapp in diesen Zeiten. Okay. Und ja, also
wir atmen mal tief.
Dass es erhalten bleibt.
Ja, ja genau. Das ist halt man muss das ganz klar sehen. Ich meine, also das sage ich dann schon auch, wenn ihr möchtet, dass eure Kulturlandschaft, eure Steillagen erhalten bleiben. Da müsst ihr schon noch ein kleines bisschen mehr tun, weil wir haben halt auch viel Trockenmauern da oben, viel Wege, die immer in Stand gesetzt werden müssen. Auch da ist die Stadt relativ aktiv und es gibt ja auch ein gewisses Kontingent zum Erhalt der Trockenmauern. Aber das Ganze drumherum mit den viel brachliegenden Weinbergen, ich denke, da könnte man noch etwas mehr tun.
Also natürlich gibt es Weinberge, die aufgelassen sind. Das sehen wir ja auch in Randtälern. Die Frage ist doch für mich Winzer, die einfach nicht mehr ordentlich ihre Weinberge bewirtschaften und nicht mehr schneiden und einfach. Glaubst du nicht, dass einfach es so sein muss, man muss einfach dann die Reben rausreißen, einmal im Jahr das Gras runterschneiden, weil sonst hast du doch unheimlich viel Ärger mit Pilzdruck.
Genau, ja.
Und was sagst du jetzt mit deinem Nachbarn, wenn du sagst, da der rechte Nachbar, der linke Nachbar, hast du eine Möglichkeit, ein bisschen Druck aufzubauen? Kannst du ihn mal ansprechen und sagen, nun mal, dein Weinberg, der sieht aus wie sagt man, Hempels unterm Sofa oder was?
Hempels unterm Sofa,
genau. Ja. Und ist dieser soziale Druck, dass man sagt, ein schöner Weinberg, ein gepflegter Weinberg, oder sagt man sich, nee, ich nehme jetzt die Förderung der Steillagenförderung in Anspruch, aber ich habe gar kein großes Interesse mehr, dass ein guter Wein entsteht. Was sagst du dazu?
Also die meisten haben gar kein großes Interesse mehr und es ist halt schwierig, dann die 80-jährige Oma anzugehen, die ihren Weinberg wirklich nicht mehr bewirtschaften kann. Die Enkel wohnen sonst wo, für die ist es natürlich auch schwierig, aber da hast du vollkommen recht, muss ich dann irgendwann auch sagen, es ist keiner verpflichtet, einen Weinberg sowohl zu haben als auch zu bewirtschaften.
Ja.
Aber, so steht es auch im Gesetz drin, du darfst deinen Nachbarn das Leben nicht unnötig schwer machen. Mhm. Und da ist dann halt die erste Wahl, dann müssen die Reben halt gerodet werden und dann sind schon mal alle drumherum glücklich. Weil dann habe ich eben diesen hohen Pilzdruck nicht, weil das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn ein Weinberg nicht bewirtschaftet wird, und da kann man auch nicht mehr von Winzer reden, die lassen es halt dann einfach brach liegen.
Ja.
Und der Wein ist ein Schlinggewächs, der wächst und wächst. Mhm. Und da brauche ich dann auch nicht mehr Spritzen, weder mit der Drohne noch von Hand, da komme ich schon nirgends dann mehr hin. Und alle drumherum haben halt einen ganz, ganz hohen Infektionsdruck.
Also du machst ja wirklich, also muss man sagen, nochmal ein großes Kompliment. Dein Trollinger Alte Rebe von 2023, wenn jemand den Podcast hört, also Kaufempfehlung.
Ja, steht im Laden.
Steht im Laden, 9,50 Euro, darf ich jetzt hier auch nochmal wählen. Das heißt, der Winzer ist froh.
Er ist fast glücklich.
Er ist fast glücklich, 10 Euro Marke. Schafft man noch. Das heißt also, wie viel darf man über Mengen reden? Ist das eine Menge, wo man sagt, du, ich habe genug Flaschen oder bitte, ich hätte gerne Subskription, meldet euch an. Ich verteile meine Weine mittlerweile.
Also ich habe genug Flaschen. Es ist aber nicht so, also wir bleiben nicht drauf sitzen.
Sehr schön. Hast du diesen Wein auch in einigen Restaurants, dass man da noch ein bisschen Werbung machen? Gibt es jemanden?
Das wollte ich jetzt auch gerade. Wo gibt es den noch, außer bei uns?
Genau. Wo könnte man den trinken? Gibt es eine Gaststätte, wo man sagt, ey, da kriege ich das Viertel von dir, Carsten?
Ja, hier unten bei uns in der Altstadt, beim Costa im Falken.
Beim Costa im Falken. Liebe Grüße. Also diejenigen, die gut Griechisch essen wollen, die aber auch eine nette, sympathische Kneipe direkt auf dem Marktplatz und da mal einen guten Trollinger. Ja, sehr schön, muss ich sagen, gefällt mir. Das zweite Thema, was ich heute in diesem Podcast habe, wir haben einen Trollinger Alte Rebe hier aus Bietigheim, um einfach auch mal zu zeigen, es ist eine große Historie hier und deshalb habe ich mal in der Weinabteilung ein bisschen geschaut, was
gekruschtelt,
haben
gekruschtelt, wenn wir schon beim Schwäbischen sind.
Gekruschtelt, Max, du beim Edeka, habt ihr solche Weine, hast du einen Trollinger aus Bietigheim?
Nein.
Dann bitte, lieber Edeka, der muss hier rein. Und jetzt die zweite Frage natürlich, ich habe einen Wein ausgesucht aus Frankreich, einen in meinen Augen berühmten Wein, den wir heute mal verkosten, auch eine große Historie. Er ist das Weingut Hospice de Beaune. Und Hospice de Beaune ist eine Stiftung. Es ist eines der berühmtesten Weingüter und Historie. Das heißt, das Hotel de Dieu, ein Armenkrankenhaus, ist 1443 von Nicolas Rollin gestiftet worden. Und diesen Wein würde ich euch gerne erstmal einschenken. Macht eure Gläser leer, spült mit einem guten Wasser. Heute gibt es wieder Selters Naturel, Selters an der Lahn. Zeltas hat immer noch nicht angerufen. Die wollen unseren Podcast noch nicht sponsern. Die müssen. Also so ein. Und Sie haben ja selbst geschrieben, der Wein wird besser durch Ihr Wasser.
Ja.
Haben Sie geschrieben. Ja.
Das heißt also, liebe Leute von Zeltas, wenn wir beim nächsten Podcast euer Wasser noch ausschicken
wollen. Immer noch Wasser zahlen müssen.
Immer noch das Wasser zahlen müssen. Die hätten das gerne gesponsert. Ne? Ja, so Kistchen. Kistchen würden wir nehmen. Ne? Alles klar.
Was lieber der Franzosen würde uns eine Kiste von der Wein schicken.
Ja. So, Carsten, kennst du das Weingut aus Biesterboden? Hast du schon mal von diesem Wein gehört?
Gehört ja, aber ich kann dir wirklich gar keine Details dazu sagen.
Okay, dann
ich bin jetzt mal gespannt, was ich da gleich bekomme.
Dann schenke ich dir mal hier als derjenige, der die Kelter hier führt, ein. Dominik, unser Getränkeprofis. Und der Lehrgutjunge vom Edeka. Dann haben wir natürlich die Elke. Und als Gast heute den Manuel, der auch immer tatkräftig im Dürrenberg arbeitet und dem Carsten zur Hand geht. Hospice de Beaune, es ist ein Savigny Le Beaune, ein Premier Cru. Es ist das Cuvée Arthur Girard. Und Dominik, du Getränkeprofi, du bist derjenige, der Etiketten
bewertet.
Gib mir drei Sachen.
Ja,
wie gefällt dir das Etikett? Was sagt dir das Etikett? So viele Informationen.
Viel zu viel.
Viel zu viel.
Viel zu viel. Und mein Französisch ist halt nicht vorhanden.
Dafür gibt es Google.
Mit Google-Übersetzer. Das mag alles toll sein, was da drauf steht.
Ja. Ja, aber ja, sagst viel, du, wenn, also du das im, wenn du das im Regal siehst, sagst du, nee, bitte nicht. Und wenn der Wein auch noch 100 Euro kostet,
so genau, dann,
dann tut mir leid. Haben die
einen Sprung in der
Schüssel?
Was wollen die? Ich bin jetzt sehr gespannt, wie er schmeckt.
Genau, also dann erhebe ich das Glas. Wir haben einen Premier Cru im Glas. Wir trinken auf unserem Podcast. Wein hat kein MRD. Und in der Folge in der alten Kelter.
Also Santé.
Klingt aber auch gut. Also natürlich schon deutlich eine andere Farbe als der Trollinger, also das muss ich schon sagen. 2018 war meines Wissens ein sehr warmer Jahrgang. Und Max, ich hoffe, dass du die gleiche gute Zunge wie unser Max hast. Sag doch mal was. Was riechst du, was schmeckst du?
Wenn man diesen Wein sieht und die Flasche, also diese Aufmachung auch mit dem Wachs oben,
Siegellack.
Dann erwartet man,
sehr gut.
Was erwartet man da? Das ist schwierig. Es ist ein sehr leichter Wein, finde ich auch.
Ich auch, finde ich auch.
Überhaupt nicht so geschmacksintensiv, wie man es eigentlich erwartet. Auch die Farbe ist so rot intensiv und es schmeckt wirklich sehr leicht.
Ich hätte jetzt auch erwartet, dass ich da Schluck nehmen und dann ist so, boah, so mächtig, aber
mächtig, aber gar nicht. Elegant, feingliedrig. Es ist die Rebsorte, für diejenigen, die es nicht wissen, im Burgund, der Pinot Noir, das heißt, bei uns heißt der Spätburgunder. Spätburgunder ist immer kein Blockbuster, würde man sagen. Ist das jetzt ein Wein, wo du sagst, toll, es überzeugt mich, oder sagst du, was schmeckst du?
Ich finde ihn gut.
Ja.
Aber er ist halt. Ist
ja.
Für 100 Euro die Flasche, das ist nichts. Da bräuchte ich schon einen richtigen Anlass dafür und Leute, die das dann auch wertschätzen.
Okay.
Ich würde den jetzt nicht samstags abends auf einer Party aufmachen, nur weil ich jetzt irgendwie reich bin.
Ja.
Dann
Carsten, ist das ein Wein, wo du sagst, wenn ich den jetzt machen würde, wäre ich stolz drauf? Oder sagst du eigentlich, nein, ich liebe meinen Trollinger? Mein Trollinger ist doch eigentlich mir. Feiner.
Beides. Also wenn ich so einen machen würde, wäre ich wirklich stolz drauf, weil da steckt schon auch ganz viel Tradition und Know-how dahinter. Ich bin aber auf meinen Trollinger stolz, weil den mache ich selber mit meinen Freunden zusammen und mit meiner Frau.
Ich habe jetzt diesen Wein ja auch ausgesucht, einfach auch Hinblick darauf, wie könnte eine Historie auch bei uns in Bietigheim sich weiterentwickeln. Du hast ein Weinberg von einem Mann übernommen, gib mir nochmal kurz den Namen.
August Bauer.
August Bauer, der dann 80 Jahre alt war, konnte den Weinberg nicht mehr bewirtschaften und du hast ihn übernommen. Hier haben wir ein Cuvée Arthur Girard, ein Mann, der auch Weinberge besaß und auch keine Nachkommen hatte. Und hat dann seine Weinberge gestiftet an das Weingut Hospice de Beaune. Und interessanterweise ist es so, dass eben dann diese Stiftung hier für wohltätige Zwecke das Geld hinkommt. Und in Frankreich ist es wirklich so, man hat das Gefühl, wenn ich das jetzt tue, ich bin Gott näher. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke, dass derjenige, der sagt, ich stifte mein Erbe an eine Wohltätigkeit, an das Hospice de Beaune. Und deshalb hat dieses Weingut mittlerweile durch Stiftungen. Also das heißt, es sind viele Menschen, die keine Nachkommen hatten und die haben dem Weingut ihre Weinberge gegeben rund um Beaune. Ne? Das heißt, Savigny ist ein Dorf. Volney ist ein anderes Dorf, das heißt, sie haben rund um Beaune Weinberge. Und das Schöne dabei ist, schreiben sie hier auch, diese Weine werden, kann man nur ersteigern. Das heißt, das dritte Wochenende im November werden diese Weine ersteigert in Fässern. Mittlerweile macht das Sotheby's, ein großer Versteigerer. Und das ist das Besondere und das Geld geht dann letztendlich zu wohltätigen Zwecken. Und
habe ich rausgesucht, ja, 2018 bei dem Jahrgang waren es 22 Fässer, die versteigert wurden. Ja. Durchschnittspreis, ist mir aufgeschrieben, pro Fass 9.000 Euro. Also die Fässer werden einzeln, je nachdem, anders. Wie groß sind die? Ich nehme mal an, ich weiß es nicht genau, sind Barrique-Fässer.
Die haben 225 Liter.
Ja, wahrscheinlich. Also es waren 22. Und dann habe ich gesucht, 2019, also der Jahrgang später, da waren es dann nur noch 17 Fässer. Der Durchschnittspreis lag dabei 11.000 Euro. Okay. 2020 dasselbe. Und der teuerste Jahrgang war 2021, da war der Durchschnittspreis bei 16.700 Euro. Und, wie gesagt, Durchschnittspreis, das teuerste Fass war bei 800.000 Euro.
Genau, das ist das, Fass, ja. Das Präsidentenfass.
Genau,
Ich kann dann aus dem Nähkästchen mal plaudern.
Kennst du den Präsidenten?
Nein, aber ich war persönlich mal eingeladen und ich durfte alle Fässer probieren. Das heißt also, wie gesagt, das heißt die Fässer einzeln nach Lagen, das heißt Premier Cru-Lagen. Manchmal, wie gesagt, hier beim Arthur Girard sind das zwei Lagen, die zusammengenommen worden sind. Für diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit beschäftigen, ist das Premier Cru Bass Marconnet und die zweite Lage heißt Le Pulette. Das heißt, es sind ein Grand Cru, das heißt Premier Cru. Und das Burgund hat eben über Jahrhunderte angefangen, Weinberge zu bewerten. Und wir haben ja mittlerweile bei uns auch, dass wir sagen, beim VDP haben wir ja mittlerweile, dass wir Weinberge bewerten. Das heißt, Carsten, dein Dürrer Berg, könnte man eigentlich sagen, ist ein Grand Cru oder ein Premier Cru Lager. Und ich glaube, diese Bewertung eines Weinberges, das wäre wichtig auch für Bietigheim, dass wir einfach sagen, dieser Weinberg, es spielt schon eine Rolle, ob das hier hinten Daus irgendeine Nordhanglage ist oder ob das wirklich eine der berühmtesten Steillagen ist, hier gehören zu der Altstadt. Und das hat das Burgund geschafft und mittlerweile muss man wirklich sagen, ist es auch ein großes Happening. Das heißt, wenn wir hier in Bietigheim haben wir sehr viele wohlhabende Menschen, wenn die jetzt hier mit einem Ferrari, mit einem großen Mercedes hier vorbeifahren, dann ist es für uns protzig. Wenn man aber für 30.000 Euro Wein kauft in Frankreich, in Burgund, ist das ein Happening. Es ist eine Freude. Du wirst gefeiert. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir die wohlhabenden Menschen hier in Bietigheim, dass die sagen, wenn ich den Wein vom Carsten Meyer kaufe, dann werde ich gefeiert. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir müssen unsere Weinberge erhalten, indem wir letztendlich gutes Geld für guten Wein bezahlen.
Ja.
Und du hast es selbst gesagt, der Wein ist dir geschmacklich nicht so viel wert, wie er dasteht. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, das nicht, aber es ist halt wirklich, es ist schon Premium. Schon.
Für mich ist es diese Emotion, dass man sagt, ich habe Geschichte. Wir sitzen hier in der alten Kelter, wir haben hier auch Geschichte. Aber wir können unsere Geschichte nicht transportieren.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist, dass wir Emotionen transportieren. Und ich könnte mir vorstellen, auch für dich, vielleicht weiß es nicht, eine kleine Anregung hier in dem Podcast, Carsten, dass du vielleicht auch so eine Versteigerung machst. Hier im 3. November sagst du, ich lade hier Leute ein und ich versteigere ein Fass. Könnte man sich das vorstellen? Ist das eine Idee?
Oh, sicher, wieso nicht? Also wenn Sotheby's als Auktionator die Versteigerung übernimmt, denke ich, dann wird es auch funktionieren.
Wir haben ja hier, ich weiß nicht, kennst du den Carsten? Wir haben hier einen berühmten Briefmarken-Auktionator.
Echt? Wusste ich gar nicht.
Ja, der hier weltweit bekannt ist, der hier auch Briefmarken auktioniert. Und der Bürgermeister versteigert mittlerweile einige Gemälde. Das habe ich auch in der Zeitung gelesen. Das heißt also, da kommen teilweise Gemälde zusammen und er schwingt dann den Auktionator-Taktstock oder wie, was ist,
wie heißt das? Ich weiß es nicht, wie das heißt.
Genau. Könntest du dir vorstellen, also, dass der Bürgermeister sagt, ich versteigere ein Fass zu einem guten Zweck?
Ja.
Könnte man sich doch das vorstellen.
Ja, und eine lustige Sache.
Wäre eine lustige Sache. Also, wollen wir doch hier mal den Podcast unseren Bürgermeister, Oberbürgermeister ansprechen und sagen, wir versteigern. Wir könnten das natürlich dann am Podcast auch aufnehmen. Das wäre doch was. Ne? Also neue Gedanken.
Mit Video dann.
Ja, also das geht in Ordnung. Wenn er das Fass versteigert, ich stifte das Fass.
Das heißt, das ist ein Wort. Und das ist doch eine Sache. Also, lieber Herr Kessing, Oberbürgermeister Carsten Meyer, der Macher hier der Kelter, würde ein Fass zur Verfügung stellen. Und wir könnten hier einen schönen Abend machen mit einer schönen Versteigerung. Das wäre doch eine Idee. Und wir könnten die Idee...
Eine Gaudi.
Aber wir haben, und das ist das Interessante, ich war ja bei der Versteigerung im Hospice de Beaune. Und das Interessante so, derjenige, der das Fass ersteigert, der darf dann auch seinen Namen aufs Etikett bringen. Das heißt also, der wird dann verewigt. Max, du kannst ja schon mal beim Pfand ein bisschen sparen.
Ja.
Brauchst noch ein bisschen. Ne? Und ich erhebe das Glas. Einen Savigny Le Beaune 2018 Premier Cru im Glas. Carsten,
ich erhebe es ganz mit, aber es ist halt leer.
Ihr schmeckt ja auch.
Ja, also. Ich finde ihn wirklich gut.
Ich glaube, er braucht ein bisschen Luft, keine Frage. Er öffnet sich noch ein bisschen. Es ist ein feiner Wein, ein eleganter Wein. Man muss eins dazu sagen, es werden spezielle Holzfässer dafür gebaut, die dann auch dafür verwendet werden. Und es ist also, wie gesagt, nicht nur der Wein, es spielen viele, viele Dinge dann auch eine Rolle mit rein, dass man eben sowas kreiert. Aber ich könnte mir eben das auch bei uns vorstellen. Und wir brauchen einfach neue Gedanken. Wir müssen auch sehen, warum woanders der Winzer Erfolg haben. Und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausschauen.
Aber wie funktioniert das bei der Auktion? Da sitzen dann verschiedene
Winzer,
die den Wein wollen. Die kaufen das Fass, nehmen das mit zu sich und machen es dann auf ihre Art und Weise.
Also,
und verkaufen den dann.
Du brauchst Leute, die berechtigt sind. Das heißt also, nicht jeder ist berechtigt.
Darf kaufen.
Das heißt, du brauchst einen Händler, einen Zwischenhändler, würde man sagen. Und dem musst du ein Gebot geben und sagst, okay, die und die, das Fass möchte ich gerne ersteigern. Bitte ersteigere für mich bis zu 20.000 Euro, 30.000 Euro, das heißt ein Limit setzen. Dort rufen natürlich weltweit Menschen an, das heißt aus Indien, aus Dubai, das heißt das Telefon schellt. Die Halle ist voll, es ist eine spannende Sache. Das Interessante ist, dass die ganze Stadt ist auf den Beinen. Es ist ein großes Fest und das eben seit 150 Jahren. Und ich glaube, wir müssen eben ja, uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir können das auch. Und das ist wichtig. Und natürlich ist dieses, ich steige ein Fass und ich werde auch beklatscht. Der ganze Marktplatz feiert das. Und es kommen ungefähr, habe ich gelesen, zwischen 10 und 15 Millionen Euro über diese Versteigerung. Und es geht in Krankenhäusern, es geht zu einem guten Zweck. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das hier in Bietigheim auch machen, dass wir sagen, okay, dieses Geld geht dann in das Hospiz oder in das Krankenhaus. Ne? Aber Schulen,
Kindergarten,
genau. Gibt und genug. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch unser Chef, dass wir den Wein auch dann gerne in unserem Geschäft verkaufen.
Ja.
Dominik, du bist der Erste. Ja. Jeder Kunde, der kommt,
kauft den Wein.
kauft den Wein. Ja. Und ja, diese Ideen, die brauchen wir. Ja, und dann können wir, weil wir haben doch die Historie. Mhm. Wir haben das Weinregister.
Traut sich halt keiner.
Carsten. Ne?
Ja, ich glaube, trauen. Ich glaube, wir brauchen erstmal so ein bisschen Kulturwandel. Da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Manche sagen ein bisschen weit. Die Franzosen leben und lieben ihren Wein und ihr Essen halt ganz anders als wir. Da, wo es bei uns dann halt die Fischstäbchen nachmittags auf dem Tisch stehen, wäre beim Franzosen so nie denkbar. Und ich hab mal einen Bericht gelesen, ja, was heißt gelesen, im Fernsehen kam der, über einen französischen Flugzeugträger, also die Franzosen haben Flugzeugträger.
Und das ist auch, ja, die Grand Nation.
Genau, aber auch dort war zumindest damals noch so, hatte jeder nachmittags Anspruch auf ein Glas Petit Rouge, hat man es ja immer genannt. Mhm. Dachte ich mir, okay, also wäre bei uns so undenkbar. Ja. Das ist halt eher so das Bier des Kundennahrungsmittel, vor allem bei der Richtung Bayern.
Die halbe, ja.
Genau.
Ja.
Aber auch was der Wein angeht, egal ob jetzt Baden-Württemberg oder die ganzen anderen Bundesländer, also da hat schon ein paar tolle Tropfen mittlerweile dabei. Und
das stimmt, aber wir sind echt eine Biernation, ja.
Ja, aber wir sind doch Württemberg. Wir müssen bloß wegkommen. Wir müssen ein bisschen die nächste Generation muss einfach. Natürlich war die Generation wichtig, die diese Viertelschlotzer, die ihren Trollinger getrunken haben, das ist auch wichtig. Aber wir können einfach nicht mehr, wie gesagt, du kannst nicht für 3,99 produzieren, das hast du auch gesagt und das ist auch richtig so. Auch wenn du das im Nebenerwerb machst. Das heißt, du hast auch deine Kosten, ne? Und du rechnest bestimmt deine jede Stunde deine Lohnkosten nicht mit ein.
Definitiv.
Und nur dein Freund. Den speist du
umsonst.
Zwei Flaschen Trollinger.
Ja, also,
eine rote Wurst gibt's
auch. Eine rote Wurst gibt's.
Also zwei Flaschen, das wollen wir auch nicht übertreiben. Gell?
Nein, also. Ich würde sagen, es ist wieder sehr heiter mit euch hier in dem Podcast. Wein hat kein MAD. Max, das letzte Wort hast du heute als Gast.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte auch noch was sagen. Bezüglich dem Wein, dass man das auch näher bringt. Ich habe jetzt auch, wie ihr schon gesagt habt, immer auch den günstigen Wein genommen und auch den Kollegen von Nürnberg, genauso wie meine Eltern. Und gestern hatte ich den 60. Geburtstag von meinem Vater und da hatte Dominik mir ein bisschen was zusammengestellt aus eurem Laden, hat mir ein bisschen was empfohlen und mir auch dazu was erzählt und gesagt, darüber kannst du berichten, das kannst du sagen. Und der Wein war plötzlich ganz anders. Das hat sich was ganz anderes draus entwickelt. Man hat den Wein nicht nur getrunken. Der wurde gefühlt, der Wein. Es war wirklich ein sehr schöner Abend und ich konnte zu jedem Wein ein bisschen was sagen. Super. Und
also, das finde ich bei Wein immer so witzig. Ja, wichtig jetzt nicht, aber wenn man Wein trinkt, dann spricht man darüber. Da kann man Geschichten erzählen, so wie das jetzt hier mit dem Hospiz. Wenn wir jetzt hier eine halbe stehen hätten, ja gut, dann würden wir jetzt unser Bier trinken. Nichts gegen Biertrinker. Aber das Bier bleibt halt im Endeffekt ein Bier. Genau. So, und da schmeckt das Augustiner fast wie das Hofbräu. Natürlich, die unterscheiden sich, aber da kann man nicht so viel. Ich finde, das schweißt zusammen Wein.
Also Max, muss ich echt sagen, ich hatte ein bisschen Gänsehaut. Das hast du die richtigen Worte gesagt, die wirklich auch mir so ein bisschen ans Herz gegangen sind.
Nicht nur dir.
Nicht nur mir. Es war mir eine große Freude mit euch. Vielen Dank, Carsten, dass wir hier sein durften.
Sehr gerne. In der alten
Kälte, dass du den Schlüssel hast. Die Hütte nicht vergessen. Im Sommer sind wir wieder bei dir.
Und wir gehen in den wilden Löwen, genau.
Dann wirst du uns den nächsten Trollinger servieren. Aber ich weiß auch, du hast einen guten Riesling. Damit möchte ich unseren Podcast Wein hat kein MAD und in der Episode in der alten Kälte schließen und das Glas erheben auf diese schöne, heitere Runde. Und ja, wir haben neue Ideen. Lieber Bürgermeister, Oberbürgermeister, Herr Kessing, wir versteigern ein Fass.
Zum Wohl.
Zum Wohl, Dankeschön. Halleluja, ist der gut. Halleluja.